Rollercoaster Meets mit Toffer und
Piretlo
und
Julian und Linus
von den Korps.
Ja, ich habe auch rechtzeitig noch auf Aufnahme gedrückt, ist mir nämlich gerade eingefallen, das muss man ja auch noch machen. Perfekt.
Gerade noch reingerutscht.
Ast rein. Hey, da haben wir schon mal einen guten Einstieg. Es hat besser geklappt, als ich eben erwartet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber läuft.
Wir sind ja auch erst eine halbe Stunde hier dabei. Aber jetzt geht's los.
Ein paar technische Herausforderungen und so weiter und so fort. Ihr habt es eben schon gehört, wer unsere Gäste sind, Linus und Julian. Und was ich mir überlegt habe, Flo hat ja gesagt, Toffer, überleg dir mal zwei, drei Sachen. Du musst ja auch mal musst was fragen und
du musst
und
auch
so
mal
weiter.
Was machen, du musst auch mal was arbeiten.
Du musst was machen, bereite dich vor und so. Und da habe ich gesagt, direkt am Anfang, ich fände es mal schön, weil ich ja auch Zuhörer eures Podcasts bin und auch gerne mag, wie ihr miteinander redet, wenn ihr euch gegenseitig vielleicht mal vorstellen würdet. Und vielleicht gegenseitig so ein, zwei Worte zu dem jeweiligen anderen findet. Welche Worte ihn gut beschreiben, was er so macht, was er besonders gut kann, was er vielleicht nicht so gut kann. Und
das klingt super, ja. Ich sehe den Toffer immer besonders, was der andere nicht so gut kann.
Ja, das ist immer das Interessante. Das ist ja das. Unter Freunden macht man das gerne, so, das weißt du ja.
Ja, ich weiß das gerne. Ich weiß das, ja. Linus, du darfst gerne anfangen.
Das war so klar, dass ich jetzt anfangen muss. Dann stelle ich mal einen Julian vor. Okay, was fällt mir da ein? Also ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der besser sein Fahrrad schrauben kann als der Julian. Und der, ich würde sagen, ich kenne nicht so viele, die so einen Fahrstil haben wie du, der so rabiat und gleichzeitig so smooth ist, würde ich sagen, um direkt mal ins Fahrrad-Fachjargon einzusteigen. Und ansonsten, ich glaube, pünktlich bist du eigentlich immer. Was kann man noch sagen?
Die Kategorien gefallen mir so. Wie fährt der Fahrrad, kann der schrauben, ist der pünktlich? Das finde ich mal richtig gut.
Klassisch deutscher Radfahrer. Nee, du bist ein netter Kerl. Mit dir verbringe ich ab und zu mal gerne Zeit, aber zu viel ist dann auch nichts.
Lass mal so stehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Können wir ja später noch ein bisschen ausdiskutieren, die Aussagen. Also ich stelle mal den Linus vor. Der Linus ist ein sehr guter Kumpel von mir. Wir sind beide Mountainbiker und wir haben auch einen gemeinsamen Podcast, so wie das auch Toffer und Flo haben. Ja, Linus ist etwas älter als ich, 28, ein super smoother Radfahrer. Also du beschreibst mich ja eher so ein bisschen rabiat, Brechstange habe ich auch in der Vergangenheit mal gehört. Linus ist, glaube ich, so ein bisschen eine Sinfonie. Das kommt vielleicht auch aus diesem Musik-Background, den er ja auch hat. Ein starker Radfahrer, ein guter Entertainer und einfach ein super Kumpel.
Ist er pünktlich?
Das muss ich auch zurückgeben.
Schon, ja, doch. Ja, also, man muss zugeben, die Aussage, dass ich der beste Mechaniker oder der beste Schrauber bin, war schon eher das Gegenteil gemeint. Also ich glaube, ich befinde mich so auf Freeride-Flow-Niveau.
Hallo? Oh.
Zumindest von dem, was ich jetzt aus dem Internet so gesehen habe.
Das ist katastrophal. Da muss ich wirklich sagen, das ist Katastrophe. Da geht wenig.
Ich habe nur gesehen, also, in Latsch nochmal den Vorderradreifen tauschen, direkt vor der Ausfahrt.
Ja, das war so gottlos.
Aber das ist ein Klassiker.
Der hat nicht nur den Vorderradreifen tauschen wollen, sondern beide Reifen. Und der erste Reifen, der hat schon ewig gedauert. Und wobei, das stimmt nicht, eigentlich war er schnell gewechselt, verhältnismäßig schnell, hab ich nicht erwartet. Mhm. Aber nachdem ich dann von drin wieder rausgekommen bin, war eine Katastrophe da zu sehen. Das war echt ein Schlachtfeld voll mit Dichtmilch. Das ist
jetzt mal so. Und unter uns Schrauberkollegen, Julian, ne? Was ist denn so das Schlimmste, was dir so schraubermäßig passiert ist? Gibt es da irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis? Bei mir geht es ja mittlerweile so, ich kann ja eigentlich relativ gut schrauben, aber wenn der Typ da, der jetzt hier in diesem Call mit drin ist, dann anfängt mit der Kamera rumzufuchteln, ab da geht's halt schief. Und dann geraten die Dinge einfach aus dem Ruder.
Das geht mir auch so. Das ist, glaube ich, einfach so eine Anwesenheit von manchen Personen. Wenn ich zu Hause bin, auch immer alles super, ne? Schiebst die Leitung hier rein, benutzt die ganzen Tools, machst es wie im Tutorial, das Ding ist sofort eingestellt, aber
ja, Mann.
Sobald dann jemand anderes da ist. Mein schlimmstes Erlebnis, schwierig, es gab zu viele, aber ich erinnere mich an ein ganz prägnantes Erlebnis. Da war ich in Anfangszeit meiner Enduro-Fahrkarriere, sage ich mal, so ein junger Mountainbiker und der Plan war das allererste Mal Finale und drei Tage vorher habe ich natürlich ein neues Rad gekriegt, was aufgebaut werden wollte. Und wie gesagt, zwei linke Hände, wollte das Tretlager einschrauben, war ein verschraubtes Tretlager in mein neues Rad und habe es natürlich komplett schief angesetzt und das Ding eingewuchtet auf Anschlag. Mein Kumpel stand daneben, hat einfach nur den Kopf geschüttelt, hat aber natürlich nichts gesagt, bis das Ding komplett auf Anschlag drin war, maximal krumm rausgedreht, kam komplett das halbe Tretlager nur in Spänen zurück, dann in den Radladen gegangen, dann haben die das nachgeschnitten. Mir wurde so richtig warm, kennt ihr das, wenn ihr so richtig verkackt habt und euch wird so voll warm? Also das ist auf jeden Fall bei mir auf Platz 1.
So, genau so könnte es bei dir auch laufen. Zum Glück musst du was wechseln, aber es wäre naheliegend, dass es bei dir auch passiert.
Ja, weil das Ding ist, ich kann da 100% relaten, weil das Ding ist, du nimmst dir was vor und denkst, geil, ich weiß eigentlich, wie es funktioniert. Ich habe den Plan, ich weiß, dieses Tretlager muss halt da reingeschraubt werden. Und dann kommst du so an den Punkt, wo du merkst, oh, naja, irgendwie so 100% passt nicht. Und dann kommst du aber so, das ist der Point of No Return. Und dann drehst du das Ding da einfach rein und dann hab ich kenne den Zustand, wenn es dir warm wird, wenn du merkst, oh Mann, ey, jetzt wird es richtig haarig.
Ja, vor allem, wenn du under pressure noch agieren musst. Und da so ein Finale-Trip, wo man sich seit Wochen drauf freut, in Gefahr ist plötzlich wegen einer Schraube. Dann wird es interessant.
Da muss aber man kann der Linus, hilft der dir dann auch? Also helft ihr euch da gegenseitig? Oder ist es auch so einer, der dann eher so die Kamera ein bisschen da einfach...
Das läuft andersrum. Ich schraub's und er filmt mich dabei, wie ich's schraube für ihn.
Ey, Tom, das machen wir ab jetzt auch so. Das ist voll geil.
Das ist immer so. Wenn der Julian eine Story hochlädt, wie sein neues Rad geschraubt wird, weiß Bescheid, da wurde selber nichts geschraubt, aber nur gefilmt.
Oh, ja, es kommt auf die Härte des Eingriffs drauf an. Aber wenn es wirklich wichtig ist, dann greift der Linus einem schon unter die Hände. Aber man muss auch sagen,
unter die Arme.
Das muss man vielleicht dem Flo hoch anrechnen. Der zeigt es auch im Video, dass er da ein bisschen Struggle hat mit dem Reifen. Beim Linus ist es so, New Bike Day, 2 Stunden später ist ein Bild online, wie alles drin sitzt. Aber da gibt's nie den Prozess. Und einmal habe ich ihn erwischt, da habe ich ihn nämlich bei FaceTime angerufen und da war er mit der Feile an der Dämpferaufnahme aktiv.
Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich hatte, wenn wir schon in dem Schrauberthema sind, also der Erfolg des Schraubens hängt ja auch maßgeblich von den Rahmenbedingungen ab. Und ich bin jetzt ein halbes Jahr in Freiburg gewohnt, da gab es keinen Keller und keine Garage. Und ich musste bei leichtem Schneefall und Wind auf der Terrasse 2 Stunden lang irgendwelche Lager austauschen. Und dass da was nicht geht, ist natürlich auch klar.
Ja, das ist logisch. Das ist klar. Da muss man mit der Feile mal ran.
Das ist aber dann eine andere Geschichte. Aber
ja, auch wegen Kälte, da dehnt sich auch manches aus und so weiter. So. Da muss man immer mit der Feile ein bisschen nachhelfen. Aber Schrauberthema ist auf jeden Fall gut, da können wir immer gerne drüber sprechen, finde ich ganz spannende Themen, vor allen Dingen mit meinem Kollegen hier mit dem Flo. Aber wir sind ja auch Kollegen, also erzählt mal ein bisschen über den Podcast, weil ich glaube in unserem normalen klassischen Rollercoaster-Podcast haben wir schon mal einen Shoutout gegeben, haben gesagt, hey, hört euch den Podcast mal an, aber stellt doch mal das Projekt vor und um was es eigentlich da genau geht, was ihr so behandelt. Und so weiter, weil ich habe es auch im Vorgespräch kurz gesagt, ist echt mein favorisierter Podcast. Finde ich geil, macht mir Spaß zuzuhören bei euch.
Das hört man immer sehr gerne, vielen Dank. Ich würde mal chronologisch abarbeiten, wie kam es dazu? Und da war bei uns eigentlich kein richtiger Plan in dem Sinn, sondern das war eigentlich wie bei vielen, wir haben gesagt, eigentlich reicht es bei uns, wenn man ein Mikro aufstellt. Wir telefonieren ab und zu, wenn wir gute Kumpels sind. Und wenn da das Ding mitläuft, ist eigentlich schon recht viel Entertainment am Start oder könnte. Und dann ist es aber eigentlich über ein paar Jahre hinweg immer versagt. Ah ja, wir müssen das mal machen, aber wird nicht. Und dann, also ich weiß es zumindest noch so, ich saß hier im Bagger, habe Trails gebaut und da höre ich immer gerne Podcasts und dachte mir irgendwann, also das, was die da alle rumlabern, das können wir auch. Und dann habe ich dem Julian geschrieben, hier, du hast doch gerade Zeit, such mal ein paar Mikros raus. Haben wir bestellt an dem Abend, am nächsten Tag war die erste Aufnahme da und seitdem kommt es mehr oder weniger regelmäßig an den Start. Was wir machen wollen und wie, warum, Julian, das kannst vielleicht du noch erklären.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, COPS heißen wir, COPS, Cloudy Odd Podcast Series, nur nochmal, dass das vielleicht das Intro klar ist. Und was machen wir? Eigentlich ein bisschen Bagger-Talks, das, was Linus gerade gesagt hat. Wir erzählen einfach aus unserem Leben, aber ganz großer Teil unseres Podcasts ist eigentlich das Rennenfahren. Das Mountainbike an sich natürlich auch, aber eben vor allem das Rennenfahren, weil wir, ich sag mal, wenn wir telefoniert haben, vor allem in der Vergangenheit, war es eben oft nach oder vor Rennen. Man ist ja da ein bisschen aufgeregt oder man überlegt, was ist passiert und man erzählt sich eigentlich diese ganzen Kleinigkeiten aus dem Fahrerlager, von der Strecke, was eigentlich abging, diese ganzen kleinen Stories. Und da haben wir eigentlich gesagt, hey, die müssen wir eigentlich transportieren nach außen. Das sind so viele interessante oder lustige Sachen. Und so hatten wir ein bisschen unser nischiges Thema und sowieso was, wo wir aktiv waren und dann sind wir einfach reingestartet.
Okay. Schon vorhin gesagt, ich glaube, der Podcast von euch ist eigentlich der aktuell einzige Ort, an dem ich mich über das Thema Racing irgendwie informiere und irgendwie mitbekomme, was da so abgeht, und mag auf jeden Fall da total euren Style und wie ihr das macht, halt irgendwie auch mal ein bisschen freundschaftlich, oder das heißt ein bisschen, halt einfach freundschaftlich drüber quatschen, den einen oder anderen mal irgendwie hops nehmen und so, das finde ich schon irgendwie,
mag ich gerne.
Ja, das trifft schon irgendwie genau mein Nerv, obwohl ich ja bin ein guter Mensch, aber du brauchst nicht so zu gucken, Flo, aber aber finde ich schon richtig geil. Aber dann ist so ein, also ihr habt vorher gesagt, komm, lass wirklich irgendwie fokussieren aufs Thema Racing, aber alles, was dann irgendwie reinkommt, kommt da rein. Weil wir haben ja auch gesagt, wir fokussieren uns aufs Thema YouTube und Content Creation und so. Und jetzt sitzen wir teilweise da und reden über, keine Ahnung, das fehlende Fachwissen zu irgendwie der Pflanzen- und Tierwelt im Großraum Münster, so ungefähr, keine Ahnung. Also da, wir reden ja auch über sonst irgendwie, irgendwelche Themen sind da im Laufe der Zeit ein bisschen von, was heißt abgekommen, aber irgendwie labert man dann trotzdem einfach freundschaftlich, und ich glaube, das macht irgendwie auch so einen geilen Vibe aus, wenn man nicht für ein Thema sagt, man trifft sich und ist danach wieder, macht wieder so sein eigenes Ding.
Also ja, teilt irgendwie also bei was. Euch war das schon auch so, dass ihr quasi das, was ihr quasi euch erzählt und quatscht, einfach quasi mit aufnimmt. Oder es hat zumindest so einen ähnlichen Vibe. Und ich glaube, das ist auch das, was man halt irgendwie merkt bei dem Podcast. So, du machst den halt an und du merkst halt, okay, am Anfang, klar, kurz Hallo sagen, Intro, was auch immer. Und dann merkt man richtig, ich habe jetzt die letzte Folge gerade wieder gehört, dann kommt ihr in so ein Erzählending rein und dann erzählt ihr euch eigentlich nur noch von dem, was halt irgendwie abging, so auf Madeira oder was auch immer so. Ne? Und das macht es, glaube ich, irgendwie aus. Das heißt aber, ihr seid quasi, also ihr seid Podcast-Hosts, habe ich gelesen auf euren Instagram-Profil, haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen. Aber ihr seid ja auch noch Rennfahrer und ihr seid irgendwie auch Influencer, irgendwie ja schon. Also, was das macht ihr eigentlich alles?
Spannendes Wort.
Das ist die schlimmste Frage, voll. Was macht ihr eigentlich?
Ja, aber das müsst ihr mal erzählen, weil ich glaube tatsächlich, also für mich ist das von außen nicht so ganz klar, womit verdient ihr eigentlich euren Lebensunterhalt, von was lebt ihr eigentlich, wie sieht euer Tag so aus, was treibt ihr eigentlich so?
Wo fangen wir denn da jetzt an?
Ja.
Also ich glaube, gerade mal zugehört, ich glaube, wir sind in erster Linie Rennfahrer, weil durch das Rennfahren kam der Podcast und alles andere auch. Also wir haben beide mehr oder weniger jung damit angefangen, sind also ein bisschen reingerutscht. Und die Idee mit dem Podcast war schon auch, wir kennen eigentlich kein Format, das zumindest diese deutsche Enduro-Racing-Szene ein bisschen eine Bühne bietet, die man irgendwie anders sehen kann als jetzt nur auf Instagram, auf kurzen Clips oder irgendwelchen Ergebnislisten, sondern diese Geschichten dahinter, was passiert auf einem Rennen und wer ist gerade warum schnell oder vielleicht auch nicht. Das ist wahnsinnig spannend. Wir sind halt, würde ich sagen, Teil des Renngeschehens auch, deswegen haben wir einen guten Einblick. Aber vielleicht auch so die größten Fans auch vom Rennsport in Deutschland oder generell. Und deswegen war die Kombi nicht schlecht. Und was halt auch kommt, wenn man eine gewisse Zeit den Sport, sag ich mal, auf einer seriöseren Art oder versucht, professionell auszuüben, dann hat man relativ viel Fachwissen. Also wir haben auch deswegen einen Podcast gemacht und gesagt haben, okay, wir haben uns recht viel Wissen angeeignet. Also wir haben eigentlich zu fast jedem Thema, was Radsport oder Rennsport betrifft, irgendwie einen Take dazu, relativ schnell und locker. Und dann kann man halt einfach drüber reden und versuchen, da ein bisschen was hinzubekommen. Und das merkt man jetzt auch. Also der Podcast hat sich auch, wir haben jetzt noch nicht so viele vor, ich glaube 20 rum sind es gerade. Aber wir haben in den Folgen ein bisschen was aufgebaut. Also Cops ist ja auch so mit dem Polizeiding, Style-Polizei war ja von Anfang an das, so die Idee dahinter. Und dann kamen ein paar mehr Kategorien, Raser der Woche, verdächtige Wahrnehmungen und so weiter. Das ist immer ein bisschen witzig. Man merkt dann auch, da interagieren viele mit und auch sehr gern, auch außerhalb der Racing-Bubble. Und den Vokabeltest haben wir irgendwann eingeführt. Einfach Begriffe wie, keine Ahnung, was ist eine Rut oder ein Gap. Das kennen ja viele nicht. Und wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Uns hören nicht die aktiven Rennfahrer und Fahrerinnen zu, sondern auch die Eltern zum Beispiel, weil sie halt durch den Podcast ein bisschen Einblick bekommen, was treiben denn die da eigentlich am Wochenende die ganze Zeit. Und so hat sich das entwickelt. Ja, also ich sag mal, die Basis für das wäre so das Rennfahren. Und darüber kam das andere. Influencer würd ich mich jetzt wahrscheinlich schwer tun, mich Influencer zu nennen.
Ja, selbst wir tun uns ja schwer. Also Influencer ist schon irgendwie so sehr negativ behaftet. Also keine Ahnung, Flo will ja auch, glaube ich, lieber
nicht so genannt werden. Ja, aber
Content Creator, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja, ich finde es halt schwierig, weil ich finde, der Begriff Influencer, der impliziert immer, dass man quasi so jemand ist, der andere Leute beeinflussen möchte, anderen Leuten was verkaufen möchte, was auch immer. Aber trotzdem ist er ja auch nicht ganz untreffend, weil man natürlich mit dem, was man macht, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch ihr, wenn ihr fahrt oder wenn ihr einen Podcast macht, natürlich beeinflusst ihr irgendwie Leute, ne? Aber ich glaube, die Intention dahinter ist halt eine andere. Und deswegen tue ich mir zumindest auch schwer mit diesem Begriff Influencer. Ich mag den auch nicht. Aber das ist halt so der, den die Allgemeinheit irgendwie für so Typen gefunden hat, die halt irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Und die einen machen es halt auf die Art und die anderen machen halt das vielleicht auf eine andere Art oder so. Aber ich kann das gut verstehen, dass ihr da irgendwie Abneigung habt. Aber trotzdem, ihr habt Instagram. Ihr macht auch Instagram. Also aktiv, zumindest kann man das sehen. Und was steckt da dahinter? Also was ist die Idee dahinter?
Julian, du bist der Insta-Profi.
Ja, ich kann gerne mal einsteigen. Ja, Insta-Profi. Ich würde mich auch nicht als Influencer bezeichnen, aber ich habe auch jetzt, glaube ich, nie so die Konfrontation damit gehabt. Ich glaube, ein Begriff, mit dem ich mich echt voll anfreunden konnte und der, glaube ich, auch gut beschreibt, was ich mache, ist Markenbotschafter. Brand Ambassador, was eigentlich ein Begriff ist, muss ich sagen, in Vergangenheit wollte ich immer Rennfahrer sein, als ich jünger war. Wenn ich dann meine ersten Sponsorings mal hatte und dann stand da Markenbotschafter, das hat sich irgendwie nicht gut angefühlt, aber mittlerweile würde ich das schon als sehr passend bezeichnen. Ja, Markenbotschafter eben, weil ich, oder wir beide, Linus eben auch, wir sind Athleten für gewisse Marken, haben praktisch Sponsorings und sind eben für gewisse Marken unterwegs, was natürlich ein Teil von unserer Tätigkeit ist und vielleicht auch vom Einkommen. Gibt es natürlich, also wir sind jetzt beide tatsächlich bei verschiedenen Marken oder vielen verschiedenen Marken, wir haben auch einige gemeinsame Sponsoren in der Vergangenheit auch mehr gehabt. Das ist so das eine. Unser Podcast ist tatsächlich eigentlich wirklich so ein Freestyle-Projekt, das würde ich jetzt nicht als großes Standbein einzeln betrachten, aber das kann man vielleicht als Stütze von diesem Markenbotschafter-Dasein auch sehen. Aber selbstständig, wir sind eigentlich beide selbstständig, muss man sagen. Ich mache ganz viel Freelance-Sachen, ich arbeite zum Beispiel bei der Motorpresse mehrere Tage im Monat, also kann man nicht genau fix sagen. Ich würde sagen, 5 Tage im Monat, das ist das Mountainbike-Magazin, was eben da dazugehört, und teste da Räder, schreibe Berichte oder mache da Fotoshootings, sowas, und eben auch andere Freelance-Projekte, zum Beispiel mit Agenturen. Wenn jetzt, es gab ein Projekt für Kärcher zum Beispiel, wo neue Reiniger vorgestellt wurde, sowas dann. Also so ein bisschen so einzelne Sachen. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten mit meinem Studium fertig und ich würde sagen, das ist gerade so ein bisschen mein Übergangsjahr. Mountainbiken als Kellnern, so ungefähr, nach dem Motto.
Ja, bei mir ist es so, ich arbeite seit dem Studium bei pumptrack.de, auch Freelance am Anfang noch. Wir haben Asphalt-Pumptracks und das ging eigentlich los, das war so ein bisschen, eigentlich früher so der Traum mit Strecken bauen, Geld verdienen. Dachte immer, das geht nicht, aber durch den Zufall bin ich da an den Geschäftsführer rangelaufen und habe dann 1-2 Baustellen mitgemacht und habe dann da parallel angefangen, anfangs Schubkarre gefahren, irgendwann Bagger fahren gelernt oder ausgetüftelt, wie man es besser machen kann. Habe da dann Bauleitung gemacht über die Jahre und jetzt mittlerweile aber eher im Unternehmen tätig und mache da Hintergrund die Projektentwicklung und Konzeption. Das ist auch so, was meine Woche bestimmt, würde ich sagen. Also da geht viel Zeit rein. Der Junge hat es ganz gut runtergebrochen. Markenbotschafter ist eigentlich ein gutes Wort. Ich glaube, vom Rennsport kann in Deutschland so gut wie niemand leben. Oder mittlerweile kann man auch sagen, attraktive Deals bekommt man nicht mehr, wenn man nur Rennsportler ist. Da gibt es verschiedene Gründe für. Bei uns war, glaube ich, das, wie gesagt, die Basis, aber das macht schon Spaß, so ein bisschen das Drumherum, das Entertaining. Wir waren jetzt 2 Jahre zusammen bei Focus, haben da eigentlich immer eine Mordsgaudi gehabt, wenn es irgendwie Videoproduktion war oder auf einer Händlermesse mit den Händlern rumfahren. Eigentlich jegliche Art von, sag ich mal, Interaktion mit der Industrie nach außen hin ist immer cool oder macht uns Spaß. Und der Podcast ist dabei einfach ein Herzensprojekt und das Drumherum, also bei mir ist es so, ich habe trotzdem Bock, renntechnisch eine solide Leistung zu bringen, wo ich persönlich damit happy bin. Und über die Jahre weiß man auch, dass das nur funktioniert, wenn man ordentlich und sauber trainiert. Und das ist, glaube ich, so der zweite Teil der Woche, der mein Leben gerade so bestimmt, trainieren und gucken, dass man viel Zeit auf dem Fahrrad verbringt. Jetzt bin ich auf dem neuen Rad, Merida, ab diesem Jahr. Das ist natürlich auch immer erstmal eine Umstellung, da was zu machen. Und ja, jetzt gerade kam ich vor einer halben Stunde aus dem Wald raus, war mit Forst und jeglichen Naturschutzbehörden im Wald unterwegs. Wir wollen hier legale Trails bauen. Das wäre der dritte Teil, sage ich mal. Okay, die drei Sachen gibt's. Und dann halt noch mit euch um 7:30 abends einen Podcast aufnehmen.
Auch noch.
Kommt auch noch dazu. So sieht ein Arbeitsleben aus, Flo.
Ja, es ist so ähnlich bei mir. Also
du warst heute Morgen im Fitnessstudio. Dann entspannten
Mittagsschläfchen. Hallo, ich habe geschnitten, ich habe mich um dich gekümmert. Du weißt, okay, wie es ist, man muss immer ein bisschen gucken. Ich habe den Podcast vorbereitet, habe hier diesen Raum geschaffen für uns alle. Ja, aber es ist interessant. Aber das heißt, also das höre ich schon richtig raus, dass ihr quasi eure Finanzierung steht jetzt nicht auf dem Thema Rennen, sondern ihr habt euch quasi anders finanziert. Und das Rennthema, das ist quasi ein Leidenschaftsding, was aber trotzdem mit großer, also ja, halt schon auch irgendwie ernsthaft verfolgt wird. Also ihr habt gesagt, ihr seid auch wirklich dran und trainiert auch und wollt auch weiterkommen irgendwie. Und es ist nicht nur so ein reines, naja, wenn es passt, passt es halt irgendwie oder so, ne?
Voll. Ja. Also ich glaube auch, dass das Rennenfahren kann man schon so verstehen, auch als Basis für alles eigentlich, zumindest auf unserer Laufbahn, weil es natürlich eine gewisse Kompetenz erlaubt oder man hat viele Sachen gelernt, man war an vielen Orten, man hat viele Sachen ausprobiert, die ich persönlich, zumindest wenn ich jetzt von mir rede, würde ich sagen, das hätte ich sonst nicht gemacht. Also wenn ich jetzt kein Rennen gefahren wäre, dann hätte ich nicht noch versucht, wirklich die Gabel perfekt einzustellen, den Reifendruck und mal hier einen anderen, eine Aufnahme für den Dämpfer, also dieses ganze Rumexperimentieren und so, was auch natürlich viel ausmacht von dem, was wir machen, kommt eigentlich daher. Also das ist so ein bisschen das, was vielleicht die Richtung eingeleitet hat. Und das Rennenfahren ist auf jeden Fall eine Basis für alles, was man jetzt kann und macht. Aber ich glaube, Rennenfahren als Sache an sich ist tatsächlich gerade was in einer schwierigen Position ist.
Warum seht ihr das in einer schwierigen Position gerade?
Also ich denke, was macht natürlich einen Sport attraktiv für Firmen oder für Geldgeber? Ist natürlich eine gewisse Sichtbarkeit und auch ein Publikum. Und ich glaube, gerade in dem Sport, den wir machen, der Enduro-Sport, ist halt schwierig, irgendwie Sichtbarkeit zu bekommen. Es gibt natürlich so begleitende Produktionen. Früher gab es das ja bei der EWS, aber das ist halt nie so geil wie einfach ein Downhill-Rennen, wo du halt live diese 3 Minuten dir anschauen kannst, wo auch jeder mitfiebern kann und das sofort versteht, das einfach so simpel ist. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, im Enduro-Sport einzufangen. Das ist halt viel einfacher über Bewegtbild eigentlich zu transportieren. Und das ist anders einfach.
Also für Außenstehende schwer zu begreifen, wie das eigentlich genau funktioniert und wie da die Wertungen zusammenlaufen und sowas alles. Und auch wahrscheinlich schwierig, medial richtig darzustellen, sodass man dem halt folgen kann und so.
Aber es ist ein bisschen paradox, weil wenn man das auf so einer Breitensportebene sieht, also jetzt letztes Jahr war es zwar ein bisschen Rückgang, aber so generell würde ich sagen, ging der Sport eigentlich durch die Decke. Also die Anmeldezahlen bei einem Enduro One-Rennen, das ist ja somit die größte deutsche Rennserie oder Chili Enduro, die waren teilweise richtig, richtig gut. Also die Basis ist da und die Leute, glaube ich, verstehen den Sport auch. Aber dass eine Marke sagt, wir nehmen da jetzt Budget in die Hand und wollen, dass unsere Athleten vorne drin sind, das ist wieder was anderes. Und da ist, glaube ich, echt die Schwierigkeit. Ich meine, gut, die Branche geht sowieso durch eine schwierige Zeit gerade. Also egal, wo man steht, es ist nicht einfach, da was zu bekommen. Aber das ist schon so die Schwierigkeit. Auf jeden Fall. Mhm.
Ja. Vor allem ist ja auch die Herausforderung am Ende die, wenn das Budget sozusagen knapp ist und Racing nicht irgendwie im vollen Fokus jetzt gerade steht, so sagen wir Enduro-Racing, auch im deutschsprachigen Raum, dann ist es ja schwierig, dafür ein Budget zu bekommen. Und wenn du kein Budget hast, dann musst du halt noch irgendwie im Wald rumrennen und irgendwie noch nebenbei was bauen oder nebenbei irgendwie redaktionell irgendwie arbeiten. Und dann verlierst du ja dann, muss man ja auch wiederum sagen, in Anführungsstrichen den Anschluss an die Leute, die halt prinzipiell sowas Vollzeit machen können. International, keine Ahnung, vielleicht irgendwie bessere Deals haben, die dann halt rein theoretisch jeden Tag 10 Stunden, das ist übertrieben, aber rein theoretisch 10 Stunden Zeit hätten zum Trainieren, so, weil die haben halt einfach keinen anderen Job. Die gehen morgens ins Gym, die gehen danach Fahrrad fahren, die gehen dann wieder ins Gym, die haben dann irgendwie Physio und keine Ahnung, abends kriegen sie irgendwie nochmal geil gekocht, so. Und an so Leute ist es ja super schwierig, überhaupt dann Anschluss zu kriegen, wenn es halt an der Base eigentlich irgendwo nicht ein Budget oder kein Budget zur Verfügung steht, um die Leute überhaupt zu pushen,
voll,
um da hinzubekommen. Weil jetzt, wenn man überlegt, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal so ein 16-, 17-, 15-jähriger ultra-talentierter Biker bist im deutschsprachigen Raum, dass der irgendwann mal die EDR gewinnt oder sowas, ist schon verdammt schwierig. Oder jetzt so eure Einschätzung, also überhaupt da hinzukommen in Deutschland und so gepusht zu werden, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, so stark zu trainieren, um das dann irgendwann zu gewinnen, ist ja, das ist ja gefühlt 6er im Lotto, vielleicht nicht ganz, aber schon echt schwierig.
Ja, die Einschätzung. Also ich würde sagen, alles, was nicht olympisch ist, in Sportarten oder Fußball, ist in Deutschland sowieso fördertechnisch sehr schwierig zu bekommen. Also es gibt jetzt keinen Nationalkader, Enduro zum Beispiel oder sowas, der vom BDR gefördert werden würde. Downhill ist, glaube ich, gab es mal was, aber auch nicht wirklich. Im Cross-Country gibt es, eben weil es halt olympisch ist. Ich kenne die Förderstrukturen jetzt nicht im Detail, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Hinderungsgrund, weil es da einfach dann halt keine Gelder gibt am Ende vom Tag. Generell, was die Sache noch deutlich erschwert, ist, man braucht ja auch einen ordentlichen Trainingsgrund, um, oder also Trails in dem Fall, um dorthin zu kommen. Also ich merke das gerade hier, die Trails hier bei mir daheim, die sollen legalisiert werden. Eigentlich habe ich für sowas überhaupt keine Zeit, aber ich muss da ein Stück weit mitreden, weil wenn ich hier weiter trainieren will und das gute Strecken sein sollen, dann muss ich an irgendeinem Punkt sagen, wir müssen das jetzt so machen, sonst sind die zu leicht oder passen nicht oder jemand baut es, der keine Ahnung hat. Das sind so Sachen und das ist in Deutschland extrem schwer, weil da der Bürokratieaufwand für eine ordentliche Strecke, der geht ins Unermessliche, weil es da noch keinen richtigen Verfahrensweg gibt. Aber das sind einige Faktoren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das, was in Deutschland passiert und welches Talent da gerade schlummert und welche Kids da ums Eck kommen. Also ich war am Wochenende hier ums Eck, in Heubach ist der Spot. Die letzten 8, 9 Jahre habe ich da eigentlich trainiert und in den letzten 2, 3 hat man Kids da gesehen. Also hat sich immer so ein bisschen etabliert. Im ersten Jahr waren es vielleicht 4, 5, im zweiten Jahr 20, jetzt sind es, keine Ahnung, kann es nicht mehr zählen. Und ich stand da dran und es sind echt ordentliche Strecken. Und da waren Gaps drin, die sehen eigentlich nur eine Handvoll Fahrer, würde ich sagen. Und die Kids standen davor und gucken sich's an und machen es einfach. Und es waren Gaps. Julian, das ist dieses Ding von der Straße runter, da hast du gekniffen letztes Mal.
Erinnere ich mich jetzt nicht, aber
ich habe auch echt zweimal überlegt bei dem Ding. Das ist ein echter Satz. Und ich stand dran und da fliegt so ein 13-jähriger Hüpfer da neben mir dran vorbei und macht es einfach so. Also muss man auf der Seite auch sagen, okay, da kommt richtig was. Also egal, ob die nachher Rennen fahren oder nicht, aber das Talent, das da gerade auf 2 Rädern so an sich ranwächst, das wird spannend. Ich bin Gott froh, dass wir noch hier so ein paar Jahre aktiv haben und dann sind wir da raus, weil da
wird eine neue Welt. Würdet ihr beiden, wenn jetzt irgendjemand käme und sagt, pass auf, lasst den ganzen anderen Quatsch weg, wir pushen euch zu 100%, wir finanzieren euch komplett durch und wir kochen euch abends und stecken euch 2-mal am Tag ins Gym, so wie der Toffer das gesagt hat. Würdet ihr dann sagen, yo, mach ich? Oder würdet ihr sagen, das andere ist trotzdem auch irgendwie wichtig für euch?
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Also, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen. Jetzt mit dem Anhang alles andere dafür praktisch weglassen, ist dann, da denkt man nochmal drüber nach. Aber ich glaube, ich sag mal, weil man sich es halt jetzt so aufgebaut hat und so für einen funktioniert, ist halt voll cool, aber das ist auf jeden Fall eine Chance, auf die ich Bock hätte. Und weil es halt auch so schwer zu beantworten ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich das Talent hätte praktisch oder ob ich das schaffen würde. Das ist aber halt so eine Frage, die einen, glaube ich, wenn man Rennen fährt, immer bewegt. So kann man das wirklich so weit treiben, wie es nötig wäre, um eben ganz vorne mitzufahren. Und mich würde das schon interessieren mich. Ich finde es voll spannend, so auszureizen, was ich kann. Und deswegen würde es mich auf jeden Fall ja voll abholen, so eine Chance. Aber es ist echt schwierig. Ich kann gar nicht sagen, ob ich das packen würde.
Weil der Toffer und ich, wir gründen so ein Team. Da würden wir euch
dann. Du bist Mechaniker, Flo.
Ja, genau. Junge, ihr zwei schraubt, das wäre gut. Das wäre perfekt. Also da würden wir bestimmt Sponsoren finden, die sowas gerne unterstützen. Also es gibt bestimmt einige, die sagen, das funktioniert, da müssen wir mit rein.
Wie ist das bei dir, Linus?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe ist noch nicht allzu lange her, da habe ich mit ein paar Kumpels drüber geredet, an welchem Punkt man sich gerade einordnet in dem Sport. Also ist man Profi, ist man Amateur? Wir wussten es alle nicht. Wir haben das nur so verglichen, das ist jetzt nicht von mir, das kopiere ich mir jetzt, von Even Ebener, Grüße gehen raus. Der hat ein ganz gutes Bild gezeichnet und zwar, wenn dieser Begriff Profi so beschrieben wird, dass quasi, du musst einmal eine komplette Umrundung machen, in dem Sport, also alles gesehen haben, wenn du bei dem Punkt wieder oben ankommst, wo du angefangen hast, aber auf dem neuen Level bist, dann bist du Profi. Also du musst quasi diesen Rundumblick haben von allem und das gut verstehen. Und da sind wir wahrscheinlich so an der Ecke, wo man schon Richtung Ziel schauen kann und sagen kann, okay, das und das und das müsste passieren, dass man Profi ist. aber die und die und die Faktoren verhindern es mir. Also man hat schon relativ viel gesehen von dem Sport und ist auch auf einem professionellen Level, aber man, dass man Profi ist, da bräuchte es nochmal eine Ecke. Und die Ecke, ich würde es auf jeden Fall gern probieren, ob man die schließen kann mit mehr Ressourcen. Also bei mir ist es so, wenn ich auf ein Rennen fahre und die Woche war hart und ich habe vielleicht noch irgendwas im Kopf von der Arbeit oder mich belastet irgendwas, dann sind 5-6% von meiner Leistung direkt schon mal weg, kann ich direkt streichen. Und wenn ich aber jetzt die Möglichkeit hätte, die Woche dann nicht zu arbeiten und locker lässig dahin zu fahren und vielleicht sogar jemanden zu haben, der mein Rad davor noch durchcheckt, dann sind die 5-6% drin. Und wenn ich dann wieder schaue, wie viel fehlt mir nach vorne oder dahin, wo ich sage, das wäre ein Profibereich, dann sind wir ungefähr in dem Eck. Aber ob es wirklich an dem Rahmen liegt, dass ich jetzt da die Woche chillen kann oder ob es dann doch an mir liegt, dass ich halt einfach diese 5% nicht aus meinem Kopf rausholen kann, das weiß ich nicht und das müsste man probieren. Also wenn hier jemand Bock hat, ich wäre dabei. So wäre es nicht. Aber auf der anderen Seite, eins muss ich noch sagen, was ich jetzt merke, vor allem bei dieser Aktion hier mit den Trails, da arbeite ich auch mit Vereinen zusammen und versuche die Region einfach so ein bisschen zu pushen. Man hat, glaube ich, so oder so schon einen recht guten Namen, was das Rennfahren angeht und auch ein gutes Level, um Leuten zu zeigen, wie man das machen kann oder generell den Sport ausüben. Und wenn man das macht, dann entsteht da so ein Mehrwert, der ist für einen selber gut. Also wenn ich mich hier für gute Strecken einsetze für mich, dann kommt es eigentlich allen zugute. Und das sind so Sachen, die machen mich viel glücklicher als irgendein Rennergebnis. Also ich freue mich drüber, wenn da jetzt vielleicht in 3-4 Wochen dann der erste gute Trail steht und ich weiß, okay, ich habe da meinen Teil dazu beigetragen. Und das, die Basis dafür, dass ich das machen kann, ist auf jeden Fall durchs Rennen fahren. Aber ich ermöglicht damit vielleicht auch noch ein paar anderen Leuten, dass die da an der Sache teilhaben können. Und ich glaube, deshalb würde ich nicht sagen, ich würde nur Profi machen und nichts anderes, sondern das wäre immer ein Teil, Podcast und so weiter, den man mitnehmen kann.
Ich glaube, was auch vielleicht wichtig ist zu ergänzen, Rennfahren ist oft ja sowas super Seriöses und Rennfahren ist auch was Professionelles, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding mit unserem Podcast gewesen. Das muss nicht so sein. Also Rennfahren ist eigentlich ja auch ein Klassentreffen jedes Wochenende, ein Campingausflug, ein Grillausflug, ein Fahrtechniktraining. Das kann auch Spaß machen. Man muss nicht sein Müsli abwiegen am Abend vorher, um Rennfahrer zu sein. Also man kann da auch einfach hingehen und ein geiles Wochenende haben. Und ich glaube, das ist auch was voll wichtig ist. Man kann auch Rennfahrer sein, ohne jede Woche, jeden Tag zu trainieren oder der Beste zu sein. Man ist auch Rennfahrer, wenn man 50. wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Bild auch so zeichnet, dass ein Rennen auch voll die Plattform ist, wo man Leute kennenlernen kann oder neue Orte kennenlernen kann, sich verbessern kann. Das ist echt auch richtig wichtig.
Glaubt ihr, dass wenn man jetzt Rennen als Breiten, also diese Rennen, wo sich ganz viele Leute anmelden können, hat sich das verändert? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Toffers Bilder denke, aus seinen Rennfahrerzeiten. Ich glaube, der hat wenig Müsli abgewogen und so. Ich glaube, da war das auch irgendwie gar kein Thema oder so.
Doch,
keine
klar.
Ahnung. Aber,
vielleicht nicht in der Liga, wo ich da gefahren bin dann. Also nicht aber, in der Rennklasse, sondern in dem Bereich, wo ich da mitgefahren bin. Da
aber
war's, glaub,
aber
ich,
hat sich das
egal.
Also ich, die Storys, die ich kenne von Leuten, die irgendwie früher Rennen gefahren sind, die waren eigentlich alle eher so wie deine, Toffer. Und glaubt, wenn ich euch jetzt wieder hingegen höre, also ihr sagt auch, ne, klar, es muss jetzt nicht so ernsthaft sein, aber trotzdem ist ja bei euch schon eine Ernsthaftigkeit dahinter und auch, also zumindest jetzt für mich, wenn ich so höre, mehr sportlicher Ehrgeiz auch dahinter, als ich das von vielen anderen höre oder gehört habe, die halt früher gefahren sind. Hat sich das verändert in eurer Wahrnehmung?
Ich würde schon sagen, also ich glaube, wir zwei sind auf jeden Fall anfällig, uns in jegliches Detail komplett reinzunörden. Und da immer irgendwie rumzudrehen, weil da sind wir vom Typ her, es macht es einfach Spaß, da komplett noch ein paar Sachen rauszuholen und es ist ein lustiges Ding. Aber generell würde ich sagen, der Sport ist in den letzten Jahren deutlich professioneller geworden und das Level hat sich auf jeden Fall entwickelt. Vorne drin ist, glaube ich, niemand mehr, ich sage jetzt mal, deutsche Meisterschaft Top 20, Top 30, der nicht irgendwie mit halbwegs Struktur trainiert. Klar, es gibt immer die Talente, die einfach fahren und die wird es auch immer geben und die fahren da aus dem Stand dann irgendwie vorne rein, aber wenn man jetzt so Normalsterblicher ist, muss man da schon ordentlich was leisten, dass man vorne reinkommt, würde ich jetzt mal sagen.
Flo, mehr da
ja,
was für
nee,
dich?
Hat mich nur interessiert. ob die alle so sind, wie du früher warst.
Ich sage, da gab es ja auch Leute, die sind da schon mit Struktur rangegangen und so weiter. Aber für uns war es genau das, was Julian beschrieben hat, eigentlich genau treffend. Es war eigentlich mehr oder weniger ein Klassentreffen. Man hat eigentlich alle Leute gekannt. Und das Krasse ist, ich bin ja in der ersten Saison, glaube ich, normales Rad, also Enduro gefahren und dann in der zweiten Saison mit dem E-Bike. Und beim E-Bike war es noch geiler, weil da waren vielleicht 20 Leute oder so. Und die waren eigentlich fast Serienstarter oder 25 und die waren jedes fucking Rennen irgendwo da und du hast einfach, und du bist halt auch nicht in Startgruppen so, sondern es waren halt nur 25, 30 Leute, die sind halt alle gleichzeitig losgefahren und das war halt jedes Mal wie eine Ausfahrt so. Du bist halt irgendwie eine Ausfahrt gefahren. Aber trotzdem muss ich irgendwie sagen, dass mich das Thema auch, wenn Julian hat es gesagt, so, man kann da hinfahren, entspannt fahren und mit 50 ist dann alles gut, so ein bisschen inneren Ehrgeiz hat man ja manchmal auch schon irgendwie und fährt dann, also stresst sich ja dann schon so manchmal so ein bisschen so von wegen, fuck, jetzt wäre ich da schon irgendwie gerne besser gefahren oder ist dann trotzdem irgendwo nervös. Ich will es nicht Angst nennen, so bevor man startet, aber schon irgendwie mit so einer gehörigen Portion Respekt, weil man eigentlich ja ehrlicherweise schon, wenn man sich verbessern will, schon auch in einem Bereich fährt, der halt auch einfach irgendwo ein bisschen Grenzbereich ist am Ende, ne? Und das ist natürlich immer, wo du denkst, okay, ich fahre jetzt irgendwie, keine Ahnung, bis Wildschönau, alpines Gelände und natürlich willst du jetzt nicht vollkommen abkacken, du willst zwar eine gute Zeit haben mit den anderen Leuten, aber willst du jetzt nicht unbedingt letzter werden, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass ich da krasse Ambitionen hatte, aber du willst ja trotzdem nicht irgendwie so vollkommen reinscheißen in dem Moment, sodass ich das schon, also ich kann das schon verstehen, wenn dann andere Leute, die auf höherem Niveau dann fahren, schon psychisch da echt so ein bisschen so einen Druck am Ende haben oder sich selbst machen und das einem so ein bisschen den Spaß daran nehmen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in Teilen auch der Grund, warum ich und wahrscheinlich auch Flo vielleicht gar nicht fahren, weil wir gar nicht erstens uns selbst den psychischen Druck machen wollen, um besser zu fahren, als wir vielleicht einfach fahren können, so mehr oder weniger. Also wisst ihr, wie ich meine, sondern einfach zu sagen, wir treffen uns einfach, gehen so fahren irgendwie mit einer Truppe, haben dann dieses Erlebnis, was man hat, aber nicht diesen inneren Druck, den du dir machst, um zu sagen, boah, ich muss eben 5 Plätze weiter vorne landen. Obwohl es ja eigentlich, sagen wir, in der Klasse oder in der Rennserie damals so Enduro One in dem Bereich vollkommen egal ist, weil in der E-Bike-Klasse, ich kann dir nicht sagen, wer in dem Jahr irgendwie gewonnen hat oder Zweiter oder Dritter oder irgendwas wurde. Ich kann dir vielleicht sagen, wer in der Serie Siebter wurde. Das weiß ich gerade noch so. Aber halt auch nur, weil gefühlt nur 10 Leute Serienstarter waren. Also von dem her war es dann jetzt auch nicht die absolute Meisterleistung, aber am Ende gewinnst du ja da, so krass gesagt, keinen Blumentopf, aber hast einen krassen Druck irgendwie, den du dir selbst machst. Aber wie ist das bei euch? Ihr fahrt jetzt nicht nur die Enduro One, sondern sagt mal kurz, was ihr denn fahrt und wie ihr damit umgeht, weil das ist ja schon irgendwie ein Punkt, den man dann hat, wenn man sagt, man fährt jetzt eine EDR, seid ihr beide schon gefahren, oder?
Ja.
Und das ist ja dann schon so, wo man sagt, okay, jetzt bin ich halt irgendwie jetzt bei den Großen dabei, jetzt kann ich hier mich beweisen, kann meinen Sponsor präsentieren und so, das ist ja schon irgendwie ein Druck, den man sich da aufbaut, oder? Oder wie geht ihr damit um?
Ja, das ist die große Kunst, glaube ich, das richtige Maß an Ehrgeiz mit vernünftiger Selbsteinschätzung oder Risikobereitschaft und auch einfach wissen, was möglich ist, dass man so eben anreist. Ganz, ganz schwierige Sache. Ich kann vielleicht ein bisschen erzählen aus der Vergangenheit. Ich habe eigentlich nie so Struggles gehabt, dass ich jetzt im Kopf mir Druck gemacht habe oder mich unwohl gefühlt habe. Aber ich war 2022 auf einer EWS. Da bin ich für das Rad- und Enduro-Team gefahren und wir waren da ein professionelles Team und damals gab es eben für die professionellen Teams immer am Tag vor dem Rennen so einen Mediatag, wo man sich auf so einem Trail getroffen hat und Bilder geshootet hat. Und das war für mich die Premiere als, ich sag mal, Amateur-Sportler oder Amateur-Profi, wie auch immer man das sagen will, da das erste Mal dabei zu sein. Und auf einmal war ich voll eingeschüchtert, weil dann doch die ganzen Profis neben dir stehen und in die Kurve reinfahren. Und du weißt eigentlich, du kannst es, aber es ist einfach nochmal so ein Müh schneller und nochmal ein bisschen anders. Und du verstehst vielleicht auch gar nicht, wie es funktioniert. Und auf einmal konnte ich nicht mehr Radfahren. Also ich habe mich dann gar nicht getraut, so loszufahren. Oder wenn ich gefahren bin, dann habe ich mich voll blöd gefühlt. Da hat mich das schon gehittet. Und ich glaube, ich habe ja vorher gesagt, die große Kunst, das richtig einzuschätzen. Aber wenn ich jetzt so selber drüber nachdenke oder reflektiere, ich glaube, so ganz hundertprozentig sicher kann man sich nie sein. Und das ist vielleicht das, was viele abschreckt. Aber ich glaube, es gibt wenig Dinge, die einem so viel zurückgeben, wie wenn das alles auf einmal zusammen dann funktioniert und dann klappt auch.
Ja, und ich glaube so, die generelle Herangehensweise, die ist, hat sich bei mir extrem entwickelt. Also ich habe angefangen mit Downhill und bin dann auf Enduro rüber und im Downhill ist der Druck meiner Meinung nach ein bisschen größer, weil du fährst 3 Tage lang eine Strecke in Perfektion und du weißt genau, wenn du nach der ersten Kurve einen Rutscher hast, dann ist der Lauf quasi fast vorbei, weil jeder so schnell und so am Limit fährt. Gleichzeitig war es der größte Reward, wenn du den Run gut ins Ziel gebracht hast. Und diese Intensität, die findest du nirgendwo anders. Und ich habe anfangs den Sport schon auch ein bisschen fürs Ergebnis gemacht, würde ich sagen. Also ich habe ein konkretes Ziel. Aber das hat sich dann recht schnell entwickelt zu, ich mache den Sport, weil ich Lust habe, so gut wie ich halt kann zu fahren. Und da wirklich zu versuchen, das in Perfektion zu schaffen, das ist auch irgendwie meine Herangehensweise. Also ich mag das einfach, wenn ich nachher sagen kann, okay, an dem Tag hat alles gepasst, Fahrrad, ich, Strecke. Und im besten Fall kommt natürlich ein gutes Ergebnis raus. Aber eigentlich ist der Win für mich schon da, wenn ich durchs Ziel fahre und ein gutes Gefühl habe und sage, okay, alles, was ich heute hatte, liegt jetzt da auf der Strecke. Und ich glaube auch, wenn man jetzt so, das beobachte ich im Hobbysport auch öfter, da wird recht schnell mit Ergebnissen geplant oder eine Leistung an dem Ergebnis festgemacht. Aber eigentlich muss das nicht so sein, weil es gibt halt einfach nur einen Gewinner. Aber es fahren halt trotzdem über 200 Leute in der Klasse. Das heißt, wenn es nur einen Gewinner gibt, dann wird es ja 199 Verlierer geben. Und genau so ist es eigentlich nicht. Also es fährt da ja jeder sein Rennen. Und was ihr vorher schon meintet, jeder hat ja auch seine eigene Geschichte. Also wenn man am Tag davor noch irgendwie eine 12-Stunden-Schicht arbeitet und aufs Rennwochenende kommt, dann ist es schon mal ein ganz anderer Start als für jemand, der 3 Stunden Homeoffice hatte und dann schon losdüsen konnte. Und von dem her ist dieses Vergleichen mit Ergebnissen sowieso schon mal schwer oder oft nur die halbe Wahrheit. Klar, es steht schwarz auf weiß, wer der Schnellste war und auch der Letzte theoretisch, aber man weiß ja nie, was verbirgt sich dahinter. Und von dem her so, das versuche ich auch. Klar, das funktioniert nicht immer und man hat auch immer seine Träume, wo man da dann gerne abschließen möchte. Aber grundsätzlich versuche ich auf ein Rennen zu gehen, ohne irgendeinen Gedanke, welchen Platz ich jetzt da fahre, sondern nur mit dem Gedanke, dass ich mein Potenzial, das ich habe, gut ausnutzen kann. Und das Interessante ist, je höher man fährt, oder war jetzt meine Erfahrung, desto mehr oder desto entspannter wird so ein Rennen, weil da jeder für sich fährt und gar nicht so arg guckt, was macht jetzt der andere und auch nicht hektisch wird, sondern die wissen alle schon, was sie können und die wissen auch, was sie machen müssen, damit sie das können. Und dann ist man so bei sich und kann sich ab und zu mal eine Linie abschauen, aber mehr passiert da nicht. Und das war auch immer so ein bisschen der Ansporn, da hinzukommen in den Bereich, wo man sagt, okay, das ist Fahrradfahren auf einem absoluten Top-Level, wo jeder weiß zu nahezu jeder Sekunde, was er da gerade eigentlich tut. Und das war immer so für mich der Reiz, wo ich sage, okay, ich würde gern weit hochfahren.
Fährst du denn, oder ihr beide, fahrt ihr denn in diesen Grenzbereich rein, wo ihr dann schon auch Momente habt, wo ihr dann vielleicht sagt, ja, vielleicht, hoffentlich klappt es jetzt einfach oder setzt ihr noch Sachen wirklich aufs Spiel, weil das hört sich schon sehr reflektiert an, jetzt auch, was du erzählst. Deswegen, also gibt es das überhaupt noch, diese Momente, wo ihr sagt, ich setze jetzt einfach alles auf eine Karte, mal kurz?
Sag du. Also den Anfang von dem Satz würde ich, sag ich mal, nehmen, also dieses, ich setze jetzt mal. Das ist schon ein Satz, den ich mir oft denke, aber alles auf eine Karte nicht. Also ich weiß nicht, das kann ich vielleicht so beschreiben, wie du siehst jetzt eine Kurve und du weißt, du bist schon 1000 Mal genau so eine Kurve gefahren und ich drücke da jetzt einfach rein, weil ich den Schwung mitnehmen will. Das denke ich mir schon, aber ich denke mir jetzt nicht, ich fahre jetzt über meinen Fähigkeiten rein und versuche irgendwie noch einen Mühe rauszuholen. Ich glaube, das ist auch das, was der Linus vielleicht gesagt hat, je öfter man das macht, desto intelligenter fährt man vielleicht auch. Da ist es eher so dieses wirklich alles auf eine Karte setzen, vielleicht eher in einem Stück, wo man eigentlich nur treten muss oder wo man weiß, hey, da kann ich mich vielleicht, da kann ich Zeit holen, weil da alle anderen gerade versuchen, die Hände auszuschütteln oder so. Also ich glaube, das ist so dieses alles auf eine Karte setzen, eher ein bisschen schlauer zu planen, aber dieses risikoreiche Fahren würde ich also bei mir weniger sagen. Ich glaube, beim Linus jetzt meine Außeneinschätzung noch weniger, also Linus, ja, wie gesagt, kenne ich schon lange und der ist echt auch jemand, der viel Kopf macht. Und ich kenne eigentlich niemanden, der so safe ist mit dem, was er macht. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so. Und ich glaube, das sieht man auch oft, wenn man jetzt wirklich bei den ganz, ganz krassen Profis guckt, wenn man jetzt den Richie Root anschaut oder so, dann denkt man sich immer, hey, wie macht der das? Das sieht so leicht aus. Und das ist ja, wie es bei allen Sportarten ist. Wenn du was wirklich gut kannst und immer in Kontrolle bist, dann sieht es auch immer leicht aus, obwohl es eigentlich am absoluten Limit ist. Also das ist so ein, das ist beides gleichzeitig und nichts so richtig.
Das trifft's gut eigentlich. Ich würde schon auch sagen, ich bin, und das stand mir, glaube ich, bis jetzt immer so ein bisschen im Weg, ich denke viel, während ich fahre. Also es gibt Fahrer, die schalten den Kopf komplett aus, aber bei mir rennt der eigentlich auf Hochtouren. Weil ich immer nicht so ein Fan davon bin, wenn ich irgendwas komplett aus der Hand gebe. Also ich habe gern schon das letzte Wort in der Situation und ziehe dann nochmal die Bremse. Und das hat, glaube ich, den Nachteil, dass man sich eine Geschwindigkeit nur sehr langsam erarbeitet, weil man eben wenig Grenzbereiche hat oft. Aber den Vorteil, dass man weniger auf der Nase liegt und aber auch in dem, was man macht, relativ sicher ist. Also ich kann einen bestimmten Speed eigentlich immer fahren, weil den habe ich mir lange erarbeitet. Aber weit drüber hinaus zu gehen, kostet mich sehr viel. Und das ist aber tatsächlich ein Punkt, da versuche ich dran zu arbeiten, weil irgendwann muss man das auch ein bisschen switchen. Man hat dann die Erfahrung und der Körper hat es schon so oft gemacht, dass man da ein bisschen drauf vertrauen muss. Weil wenn man wirklich vorne rein will, dann gibt es die Situationen, wo man sagt, okay, jetzt diktiere ich nicht mehr das Fahren, sondern jetzt fahre ich reaktiv. Das heißt, ich vertraue auf meinen Körper und mein Fahrrad, dass ich fahre oben in das Steinfeld rein und sage, okay, mein Körper wird das Richtige machen. Also mein Kopf ist jetzt nicht mehr derjenige, der sagt, so muss es sein, sondern das ist schon so in Fleisch und Blut, dass es funktioniert. Aber ich bin auch weit davon weg, dass ich sage, das kann ich. Also das ist, glaube ich, das, was der Profi auch macht. Und das meine ich vorhin auch mit diesem Bild. Ich glaube, da wird es bei mir dran liegen, wenn ich im Kopf quasi mehr freigeben kann, dann ist es nochmal ein ganz schöner Sprung. Aber ob der kommt oder wann der kommt oder wie, das, keine Ahnung, das muss man gucken. Mhm. Viel fahren.
Ja, da würde mich mal interessieren, wie ist es denn bei euch? Weil ihr sagt jetzt, ihr seid, oder Toffer ist zumindest aus dem Renngame ein bisschen raus, Flo ist noch gar nicht so richtig eingedeift, aber sagst gleichzeitig eigentlich, du möchtest immer safe unterwegs sein, aber gibt es dann trotzdem diese Momente, weil irgendwann stehst du ja vor irgendeinem Sprung, der vielleicht größer ist, als man es gedacht, größer als auf dem GoPro-Video, wo man gesehen hat oder so. Mhm. Und dann muss man ja sagen, hey, mache ich das jetzt oder nicht? Und ist es dann so ein Moment, wo du sagst, jetzt setze ich alles auf eine Karte oder bei euch? Oder ist es dann immer safe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, egal wie schnell, wie gut, wie auch immer man das definiert, jemand Rad fährt, es gibt immer dieses eine Hindernis oder dieses eine Ding, wo man drüber nachdenken muss oder sich überwinden muss.
Voll. Also bei mir ist es so, dass es gibt Dinge, wo die sehe ich und ich weiß, das liegt innerhalb meiner Fähigkeiten. Ich muss mich trotzdem überwinden. Und das ist auch so das, was du sagtest, da setzt du schon was, aber du setzt nicht alles auf eine Karte, weil du weißt, du kannst das eigentlich. Aber trotzdem ist halt, weiß ich nicht, du hast niemanden, der vorfährt, das ist doch größer als gedacht, was auch immer. Und da versuche ich dann, mich bewusst zu überwinden und das auch zu machen, aber halt auch in jeder Zeit eigentlich möglichst bewusst zu sein. Das habe ich am Anfang nicht so viel geschafft, mittlerweile kriege ich es eigentlich ganz gut hin. Es gibt aber auch Dinger, wo die sehe ich und ich weiß, das ist über meinem Level und dann lasse ich es auch einfach. Weil alles auf eine Karte zu setzen in meiner Situation, das wäre dumm. Dann fällst du halt, wenn es doof läuft, irgendwie aus für ein paar Wochen und dann hast du Struggle, wie du deinen Lebensunterhalt irgendwie weiter auf die Kette kriegst und so. Und auf der anderen Seite ist auch das, was Toffer immer wieder sagt, so, keine Ahnung, das ist ja nicht unser, oder ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Hauptding, krasse Sachen auf dem Bike zu machen oder so. Deswegen, wieso sollte ich dann alles auf eine Karte setzen? Ich gewinne damit nichts. Also das ist halt das Ding. Es gibt halt immer der eigene Ansporn, Dinge dann doch zu tun und sich zu überwinden und so, klar, bis zu einem gewissen Maß halt.
Ja, ich glaube, Flo hat schon insgesamt gut zusammengefasst. Bei mir ist es, würde ich sagen, auch ähnlich, dass man irgendwie nur Sachen macht, wo man oder die wirklich irgendwie so ziemlich in der Comfortzone oder ein bisschen drüber hinaus liegen, aber nicht zu weit weg irgendwie. Und auch so bei dem Thema, ach, keine Ahnung, Geschwindigkeit oder wenn wir im Finchgau fahren oder sowas, dann ist nicht so, wenn wir zu zweit fahren, dass man sich immer weiter hochschaukelt, sondern wir fahren einfach irgendeinen Speed, den wir, glaube ich, irgendwie geil finden, wo wir dann unten ankommen und sagen, wow, das hat ja voll Spaß gemacht, aber nie so, dass man sagt, oh, da könnte man nochmal einen Ticken schneller fahren, weil es dann ist, wie der Flo sagt, ich glaube, da haben wir auch ehrlicherweise noch, oder was heißt noch, da haben wir zu wenig Fähigkeiten und Möglichkeiten, so in Bezug auf Training und so weiter. Flo geht ja immer ins Fitnessstudio und so weiter und so fort, aber ob der dann in der richtigen Situation körperlich wie Linus das gesagt hat, dass nur noch der Körper irgendwie funktioniert und ihn dann aus der Situation rausholt, das ist, glaube ich, nicht der Fall so. Vielleicht kann er mit seinem massiven Körper dann alles wegsprengen, was ihm in den Weg kommt, Steine und so weiter. Aber alles andere wird schwierig. Ja. Und am Ende muss man ja auch sagen, wir stehen ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit, Leute gucken sich unser Zeug an, aber tatsächlich, und das sagen wir uns immer wieder, die gucken halt null unsere Sachen, weil wir besonders schön fahren, besonders schnell, weit springen, keine Ahnung was, sondern die schauen es einfach, weil es halt in irgendeiner Art und Weise so den 0815 durchschnittlichen alten Knackerbiker irgendwie abbildet und die sich einfach damit irgendwie gut identifizieren können. So, ach guck mal, was den zwei Jungs Spaß macht, das macht mir wahrscheinlich auch Spaß. Deswegen ist jetzt, also ich glaube, wir müssen gar nicht die krassesten Strecken fahren, die größten Sprünge und so weiter irgendwie springen, sondern einfach wir selbst sein, unser Ding machen und dann funktioniert es schon irgendwie.
Aber das ist interessant. Ich hab mir das Finchgau-Video vom Flo noch angeguckt heute Mittag. Das kam, glaube ich, sogar heute raus. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und
gestern.
Fand ich gut. Also, schönes Video. Hab's mir gerne angeguckt und habe auch Bock, da jetzt hinzufahren. Aber da war ja auch die Thematik, ich glaube, am Anfang hat das E-Bike noch nicht so ganz gepasst und du warst dir nicht sicher, an was liegt es jetzt.
Das war mein Problem. Also es war ein Problem mit mir, nicht mit dem Bike.
Genau, das kam mal dann raus, ja. Aber es war ja am Anfang erstmal so, was passiert denn gerade? Und ja, vom Grundsatz her ist es nicht weit weg von dem, was wir eigentlich auch machen, weil bei euch ist nicht so, ihr hockt euch quasi aufs Fahrrad drauf und Friede, Freude, Eierkuchen, es muss ja schon funktionieren. Also man hat ja, schon den Gedanke, dass da was passiert und das ist eigentlich vom Grundsatz her nichts anderes im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen. Nur läuft bei uns halt ab und zu mal eine Stoppuhr mit. Aber das ist immer so das Ding, wenn man denkt, okay, wenn man so ein bisschen affin ist und möchte, dass man so, sag ich mal, gut und sicher fährt und dass es funktioniert, dann ist das schon Ansporn genug meistens, da einfach sich so ein bisschen mit auseinanderzusetzen und ins Fitnessstudio zu gehen, ist, glaube ich, so oder so eine gute Sache. allein schon aus sicherheitstechnischen Gründen bei dem Sport. Aber ja, also ich habe es mir auch gerne angeguckt, weil ich war dann auch kurz, dachte mir, da kleppert immer irgendwas in dem Video. Ist das Fahrrad kaputt oder was ist da jetzt das Problem? Und dann ist klar, fährt man halt einfach länger und dann geht's auch wieder.
Es ist halt so, man hat ja trotzdem, also es stimmt ja alles, was Toffer sagt, ne? Wenn wir aber trotzdem abseits von der Aufgabe irgendwie zu unterhalten oder Content zu produzieren, nicht auch einen Eigenansporn hätten und eine eigene Freude am Radfahren hätten, dann könnten wir das auch so nicht produzieren oder darstellen. Das heißt, natürlich ist immer auch ein eigener Ansporn da. Du willst, dass sich's gut anfühlt. Du willst, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten, aber du willst trotzdem, dass du gut Fahrrad fährst, halt so wie es halt so geht. Ne? Und dann, ja, stimmt schon, klar. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, so, ja, alles egal, irgendwie äumel ich da halt runter und so. Das ist halt auch nicht, dann macht halt keinen Spaß so. Ne?
Ja, genau.
Ja. Aber Thema Spaß nochmal einmal, noch ein anderes Thema. Social Media nochmal ganz kurz, ne? macht euch das Spaß oder ist das für euch ein Pflichtprogramm?
Ich glaube, wenn wir zwar irgendwelche Blödsinn-Videos drehen können, dann macht es schon Spaß. Ja. Also es gibt ja noch eine Insta-Story, wo wir schon irgendwann welchen Quatsch gemacht haben, aber das ist eine gute Frage. Julian, hast du einen Take dazu direkt?
Also ja, ich glaube, also natürlich nur für mich, ne? Kann jetzt nicht für dich sprechen, aber mir macht es voll Spaß und ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da was abliefern muss in dem Sinn. Also von der Außenwirkung her, ich habe jetzt auch keine Verträge oder so, wo irgendwie vorgegeben wird, poste so und so oft. Ich glaube, das ist schon vielleicht auch wichtig. Aber ich habe auf jeden Fall einen krassen Eigenanspruch und ich glaube, es ist auch was Gutes. Für mich persönlich kann ich nur erzählen, so aus meiner Reise der letzten Jahre, was mir extrem viel gebracht hat, ist eben mit Kumpels zu fahren, wie zum Beispiel mit Linus oder anderen Freunden und das Ganze zu filmen. Und wenn man diese Affinität hat für diese, ich will jetzt nicht sagen Perfektion, aber für dieses sich immer verbessern und wie kann man geiler auf dem Rad stehen oder wie kann es sich geiler anfühlen und dann guckt man im Internet, wie machen das andere und guckt sich das wirklich im Detail an und das ist ein krasser Prozess, der mir richtig Spaß macht, weil ich kann jetzt 5 Jahre runterscrollen und ich sehe, wie bin ich da gefahren, wie fahre ich jetzt und ich kann mir immer sofort analysieren, was war heute vielleicht nicht gut oder ich kann mich auch ermutigen, weil ich kann sagen, hey, heute sah es richtig gut aus und so habe ich mich auch gefühlt. Deswegen für mich ist das mega das spaßige Tool. Also gerade Instagram, so die Sachen sowieso, wo es ein bisschen gefährlich wird bei mir, das ist aber glaube ich auch diese kompetitive Ader, ist zum Beispiel Strava, weil wenn ich jetzt heute nichts gemacht habe, ich war jetzt nicht Radfahren oder nicht Joggen oder was auch immer und öffne das und sehe dann von meinen Kumpels und man ist ja schon immer in so einer Bubble, ne, und die sind alle ähnlich und jeder hat wieder das krasseste überhaupt gemacht. Früher hat mich das gar nicht beeinflusst, aber im letzten Jahr, muss ich sagen, hat es schon tatsächlich angefangen, mich dann so ein bisschen runterzuziehen. Also da wird es gefährlich.
Aber ja, habt ihr mal drüber nachgedacht eigentlich, anstatt Instagram auch YouTube zu machen und das alles so ein bisschen zu begleiten, also diesen ganzen Race-Zirkus, eure Einstellung an den Bikes und so, weil ihr habt ja, wie ihr gesagt habt, super viel Fachwissen am Ende in Bezug auf Fahrwerk, irgendwie mal den Rocker, den Link, was weiß ich auch immer, irgendwie tauschen, auszuprobieren, Reifen, dies, das. Das ist ja eigentlich schon geballtes Fachwissen, was ja auch super vielen Leuten, Linus hat es ja vorhin gesagt, die vielleicht jetzt 13 sind, so helfen können, so von wegen, ey, wie funktioniert eigentlich ein Enduro One, wie geht es eigentlich, wo müsst ihr da überhaupt hin, wie meldet ihr euch an, Vorbereitungen, worauf ist zu achten, hey, ballert nicht alles irgendwie am Trainingstag raus, bla bla bla, weißt du, so alles irgendwie in die Richtung, weil es kann jetzt natürlich sein, dadurch, dass ich nicht so deep in dem Thema drin bin, bekomme ich das vielleicht nicht mit, aber es gibt es in Deutschland irgendwie bisher, finde ich, wenig so deutschsprachig, auch einfach Leute ein bisschen an die Hand nehmen, in das Thema Racing mit rein und da auch wirklich in Clips, in YouTube-Clips einfach ein bisschen zeigen, was geht da denn irgendwie so ab, weil wäre auch irgendwie so ein bisschen nochmal meine Frage gewesen, du hast ja aber ja schon gesagt, dass prinzipiell deine Sponsoren nicht in irgendeiner Art und Weise einen Vertrag mit aufnehmen, dass du jetzt x-mal posten musst. Meine Frage wäre auch gewesen, wie wichtig ist dem Sponsor neben dem Thema Racing auch dieses Thema Markenbotschafter da sein, irgendwie noch das mitzuleben, so Bilder machen, Videos und so weiter irgendwie da reinbringen, weil eigentlich könnte man das ja dann irgendwie auch wieder geil kombinieren. Du hast halt noch einen Kanal, dem du am Ende einen Sponsor oder mehrere von euren Sponsoren sogar gleichzeitig darstellen kannst, beziehungsweise zeigen kannst und dann dir wieder vielleicht irgendwo mehr in irgendeiner Art und Weise vielleicht mehr Budget irgendwo rauszuholen, um dann wiederum mehr Zeit zu haben, um zu trainieren. Also es ist ja irgendwie auch so ein Prozess irgendwie. Wäre das nicht irgendwie für euch auch interessant, sowas mal zu machen? Weil wie gesagt, diese Nische, in Anführungsstrichen, ich sage auch immer, wir sind in der Nische, schon die Nische hier irgendwie. Und ihr seid ja nochmal auch irgendwie total Thema Racing, eine Nische, was ja irgendwie auch geil.
Eine Nische.
Nee,
noch
das
eine
meinst du aber.
Nische. Ja. Noch irrelevanter.
Aber im Mountainbiken, so EMTB ist eine Nische, Enduro ist ja im Thema Fahrradfahren schon irgendwie eine krasse Nische. Wenn du guckst, wie viele Leute kaufen ein Trekkingrad oder aktuell Gravel oder Urban oder was auch immer, da sind wir sowieso schon hier alle in der Nische irgendwie drin. Aber das Thema Racing finde ich im deutschsprachigen Raum ist in YouTube vielleicht gar nicht so geil dargestellt oder jedenfalls kriege ich es vielleicht nicht mit und da könnte ich mir vorstellen, dass ihr zu zweit da ja auch geil funktionieren könnt, wo ich jetzt sagen würde, das kann man sich anschauen, weil es einfach auch ein bisschen so kumpelhaft kommt und nicht so total verbissen und macht vielleicht einfach Spaß auf das Thema Racing und so. Das wäre vielleicht ja auch irgendwie eine spannende
Sache. Also YouTube-Kanal, los jetzt.
Wir grinsen die ganze Zeit uns schon an, weil wir gefühlt schon 100-mal gesagt haben, die Tour, die wir heute treten gehen, die wird ein YouTuber. Wir machen ein YouTube-Video draus, weil wir uns eigentlich sicher sind, dass das witzig wäre. Aber es hat noch nicht geklappt bis jetzt, weil jedes Mal war das Fahrradfahren wichtiger. Mhm. Also das, bei uns scheitert es echt an der Umsetzung. Ich meine, gut, es ist auch immer so eine Sache, wir wohnen eine Stunde auseinander. Und wenn du dann fährst, dann willst du es auch nutzen. Es gibt ein YouTube-Video auf dem Cops-Kanal von uns, aber sonst haben wir noch nichts. Haben wir was noch gemacht? Nee, gell?
Nee, aber das, also für die Vergangenheit halt so ein bisschen mal aus Spaß.
Ja, aber deine Videos, so die sind legendär.
Schrauber-Tutorials, oder?
Ja, da gibt es so richtig auch. Gutes. Da gibt es so richtig gut. Wie heißt das?
Friend Repairs My Mountainbike.
Absolute Empfehlung. Das ist
gesucht.
Zum Schießen.
Das können wir in die Dings reinhauen, hier in die Shownotes.
Ja, ich weiß nicht, wir müssen es einfach mal machen, weil ich glaube, vom Unterhaltungsgrad her könnte schon hoch sein. Das ist schon, es kommt auf den Tagesmut drauf an, aber wenn wir beide einen guten Tag haben, dann wird da schon auch gepusht, würde ich sagen. Mhm. Also da geht es dann schon zur Sache, aber es ist meistens ziemlich witzig, weil halt einfach immer irgendwas passiert oder Julian sein Fahrrad in Einzelteilen mitbringt, wir müssen erstmal aufbauen und sowas.
Ja, das klingt nach einem YouTube-Kanal, der sehr erfolgreich wird, tatsächlich. Also, das kann nur funktionieren.
Ja, was halt wirklich, was ich geil fände, ich meine, das, was ihr mit dem Podcast auch macht, ihr bringt das Thema Racing irgendwie mehr Leuten, macht das mehr Leuten zugänglich als den Leuten, die selber auch racen. Wenn ihr so einen Ansatz mit einem YouTube-Kanal irgendwie verfolgt, kann das, glaube ich, schon interessant sein, weil das, was ihr auch beschrieben habt, dass Racing eben wie so eine Klassenfahrt ist, das ist auf der einen Seite total cool für die, die mitfahren auf der Klassenfahrt, aber für die anderen ist es halt vielleicht so, okay, da ist irgendwie wieder der Bus mit der Klassenfahrt, ja, keine Ahnung, was die da machen.
Also, was das ist aber stark, irgendwie was ja. sein. Da hast du recht. Voll. Das ist eine gute, also ich kann auch sagen, wir haben es ja wirklich schon oft probiert und ich habe auch sogar diesen Winter voll Equipment eingekauft mit Drohne und mit neuer Actioncam und alles. Und dann war ich auf Madeira jetzt Anfang des Jahres und habe auch gefilmt. Die Videos sind auch fertig, aber natürlich nicht hochgeladen, weil irgendwie, weiß nicht, was da fehlt. Aber dieses im Rennen zu filmen, da ist dann doch zu krass das Messer zwischen den Zähnen gewesen in den letzten Jahren. Also gar nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder wie man es beschreiben soll, aber so, dann fängt es an, dass mich die Kamera nervt am Helm. Dann ist da ein Gewicht und dann bin ich schon wieder, fehlt mir schon wieder 1% und da ist dann der Anspruch zu groß gewesen, an sich selber das zu dokumentieren. Und das ist echt eine krasse Kunst. Es gibt so ein paar Kanäle, ich sag mal zum Beispiel Enduro One, der Kevin Sam ist ein ganz, ganz kleiner YouTuber, der macht das so ein bisschen dokumentarisch und es gibt den Julian Steiner im Downhill-Bereich. Das sind so ein paar Leute, die das durchziehen. Aber es ist extrem schwer, glaube ich, wenn man wirklich ganz vorne mitfahren will, das einzufangen. Und ich weiß nicht, ob das, ja, ob das dieses Jahr passieren wird.
Aber ich glaube, was passieren wird.
Der Fokus bei euch halt anderer ist, ne? Sorry.
Easy. Ja, Fokus ist ein anderer, aber ich glaube, zumindest mal so eine Off-Season-Trainingsrunde oder einfach Fahrradtour, die wir fahren, das könnte schon passieren. Ich glaube, das kriegt man mal hin. Ich würde es auch selber gerne als Andenken haben. Mir ist gerade eingefallen, von Finale haben wir auch mal ein, zwei Videos gemacht. Der hat mir neulich wieder angeguckt, das war mit so einer ganzen Rasselbande in einer viel zu kleinen Bude. Der eine steht auf dem Sofa, der andere auf dem Boden und was weiß ich. Das erinnert man sich nur daran, wenn man das sieht. Und allein deshalb hätte ich eigentlich Bock, das zu machen. Also wir müssen das echt, wir müssen es halt durchziehen.
Mach das mal. Also ich würde mir das auch echt gerne angucken.
Definitiv.
Was absolut. Ihr so treibt.
Was ich mich immer frage in dem Zusammenhang, eine Frage, als Racer jetzt, wie sieht man eigentlich so Typen wie uns, so Content Creator, wenn man die ganze Zeit irgendwie auf so Rennen ist und sowas? Weil es find ich eine spannende Frage, weil im Endeffekt, ihr habt es vorhin gesagt, das Thema Budgets und so schwierig, Thema Racing schwierig. Und dann kommt da so ein Flo. Der kommt dann da mit seinem Specialized und mit allem, was er da hat, er wieder eine Mütze auf von irgendwas und einen Pulli an und so. Aber wie sieht man das? Sagt man dann so, Alter, wie können die Clowns mit dem Quark, was die da machen, in irgendeiner Art und Weise ein Fahrrad da stehen haben? Oder ist das irgendwie dann so, man hat seinen Part und findet es vielleicht irgendwie, also ist nicht sein Weg, aber findet es okay oder so? Aber wie ist da so der, ja, von euch so das Standing in Bezug auf so, sag ich mal, die klassischen Content-Creator, die da überall draußen rumspringen, die halt, wie gesagt, kein so ein Racing-Background haben und einfach so normales Zeugs irgendwie machen?
Also, weil ihr es vorher noch gefragt, oder die Frage war ja, ob uns Social Media Spaß macht, und da habe ich noch nichts drauf geantwortet. Ich würde sagen, macht auch Spaß und mir macht es auch sehr viel Spaß, Videos zu schneiden, aber allein, was so ein guter Insta-Edit an Arbeit ist, ist ja schon mal was, also den Clip zu machen, den dann gescheit zu schneiden und dann auch eine gute Mucke zu finden, ist schon eine halbe Herausforderung. Und was ihr macht, ist nochmal eine ganz andere Nummer mit dem YouTube-Zeug. Also ich glaube, das, was man konsumiert und das, was aber im Hintergrund an Arbeit steht, das sehen die wenigsten. Und von dem her würde ich sagen, jede Arbeit in dem Sinn hat ihre Berechtigung, auch bezahlt zu werden, also oder gewertschätzt zu werden. Und die Industrie ist natürlich halt auch jetzt in die Richtung offen oder offener, als es vielleicht früher war. Und das ist ja auch, was kann man ja nicht verhindern. Das ist ja einfach, weil das ankommt und weil das ja gut funktioniert. Und von dem her gibt es da, glaube ich, keine Diskussion, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder verdient oder nicht verdient. Aber man merkt aus diesem Rennlager schon, also auch wir oder ich wurde schon ein, zwei Mal gefragt, ja, warum hast du überhaupt Sponsoren? Da fährst du gar nicht ganz vorne. Und das ist schon, da gibt es schon nochmal härtere Meinungen drüber. Aber zumindest ich mit dem Hintergrundwissen auch, Podcast ist auch eine Arbeit, auch wenn es Spaß macht, aber es ist am Ende vom Tag sind es die Stunden, die draufgehen. Und von dem her würde ich das sagen, da gibt es jetzt nicht irgendwie einen bösen Blick, nur wenn man sein Rad auf eine andere Art und Weise verdient, als jetzt durch ein schnelles Rennergebnis. Und oft muss man sagen, eigentlich, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich würde sogar sagen, wenn ihr halt gute YouTube-Videos macht und die Leute gucken sich das an und haben deswegen einen schönen Tag, dann ist das vielleicht sogar viel besser, als wenn man nur für sich trainiert das ganze Jahr über und dann ist man zweimal in den Top 10 in irgendeiner Ergebnisliste und wenn man realistisch ist, juckt es niemand. Also immer ein groß diskutiertes Thema, aber so würde ich es jetzt mal runterbrechen.
Ja, also keine Abmahnung, das ist schon mal gut.
Also kann ich mich nur anschließen, ich sehe das relativ ähnlich. Ich glaube, das ist glaube ich, vor allem dann ein Thema, wenn man gerne was hätte, was man noch nicht hat. Also ich glaube, gerade für Leute, die wo so Nachwuchstalente zum Beispiel sind, die aber auch jung sind, die jetzt vielleicht nicht einen krassen Auftritt haben, Social Media mäßig und so an der Grenze sind zu soliden Rennergebnissen, ich glaube, da macht es schon viel mit einem. Ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man schon was hat, dann sozusagen cool damit zu sein. Ja, aber ich würde jetzt sagen, mit meinem Blick, glaube ich, das geht Hand in Hand, weil wenn man jetzt irgendwie ein Sponsoring hat, da wird niemand sagen, hey, guck mal, der hat mehr Postings gemacht, du fliegst jetzt raus. Also das kann ein Grund sein, aber so wird es ja nicht kommuniziert in der Regel. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass man krass in Konkurrenz steht. Ich glaube sogar fast, das ist eigentlich, geht es Hand in Hand, weil wenn Toffer jetzt ein geiles Video macht über ein neues Bike, was rauskommt, was vielleicht sogar mit der Marke zu tun hat, für die ich fahre, dann wird die Marke gepusht und dann habe ich auch mehr eine Daseinsberechtigung als Markenbotschafter, weil ich dann wieder vermitteln muss mit Händlern oder weil ich das dann auf dem Rennen mal präsentieren kann. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Schnittstellen, von denen man auch immer profitiert und auch generell gegenseitig lernen kann. Ich meine, wir sind jetzt hier, wir reden zusammen, wir tauschen uns aus und genauso könnte man ja sagen, man weiß nicht, man sieht sich auf einem Brand-Event oder man ist am Gardasee zum Beispiel. Ne? Da ist ja auch eigentlich jeder am Start und jeder ist cool mit jedem. Jeder lernt von jedem. Und ich glaube, das ist was, wo ich jetzt kein krasses Problem sehe, dass das eine dem anderen was wegnimmt. Wie es verteilt ist, ist, glaube ich, aber schon halt eine Wahrnehmungssache, die sich auf jeden Fall unterscheidet, gerade dann, wenn man weniger hat. Und ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. In der Branche gibt es auch viele Leute, die kriegen jetzt kein ganzes Fahrrad umsonst, sondern die sind vielleicht bei einem Reifenhersteller und kriegen da 40% Rabatt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist eine ganz harte Position, weil da ist ein viel krasserer Konkurrenzkampf, weil man so super austauschbar ist. Da ist es halt viel einfacher zu sagen, hey, guck mal, der hat 10.000 Aufrufe mehr im Monat oder hat 5.000 Abonnenten mehr, weil das noch nicht so ein Standalone-Wert bist. Du bist vielleicht als Person noch nicht eine Marke oder nicht Marke genug, dass du das praktisch für dich einstellen kannst. Und dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, halt da hochzukommen.
Ich meine, am Ende des Tages ist es ja schon auch so, klar, im Racing gibt es natürlich Leute, die dann irgendwie in so einer Position jetzt sind wie ihr. Ihr werdet ja auch unterstützt von Marken und so weiter. Und das ist halt in dem Content-Creator-Bereich ist auch so. Es gibt halt ein paar und es sind halt nicht wahnsinnig viele. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Racer, auch Content-Creator, die halt das irgendwie noch nicht hingekriegt haben irgendwie oder aus welchen Gründen auch immer in so eine Position zu kommen, wo sie sagen, ja, guck mal hier, ich habe irgendwie Material oder ich kann sogar davon leben oder was auch immer. Das ist, glaube ich, immer ein Privileg, egal in welchem Bereich das passiert. Am Ende des Tages, ja, haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, Toffer. Ich sehe es eigentlich auch so, dass ich das eigentlich gegenseitig total gut ergänzen kann auch. Und ich weiß auch gar nicht, also da stecke ich zu wenig in der Industrie drin, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt mal, wenn man jetzt wirklich von Budgets spricht und so, ob das dann tatsächlich ein und derselbe Topf ist, aus dem sowas rausgenommen wird, oder ob das nicht auch einfach grundsätzlich unterschiedliche Departments sind, keine Ahnung, vielleicht an manchen Stellen ja, vielleicht an manchen Stellen auch nein. Aber ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich habe noch eine Frage an euch und dann müssen wir auch langsam Schluss machen, wir sind schon über eine Stunde, aber was passiert nach dem Radfahren? Was passiert, wenn ihr mit dem Rennfahren irgendwann mal fertig seid? Was passiert dann?
Boah. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Radfahren wird für immer bleiben. Das Rennfahren wird mit Sicherheit aufhören irgendwann, weil es so viel Spaß, wie es macht, das ist ein Zeitfresser und das ist viel Stress manchmal. Also mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Ich glaube, das wird was, da wird mehr Energie und Zeit reingehen. Ich habe letztes Jahr einen Angelschein gemacht. Oha. Und das ist jetzt das neue Hobby, wo ich viel zu wenig Ahnung habe, aber noch viel mehr Ahnung brauche. Ich glaube, ich bin auch anfällig, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, hast du Bock auf Tennis spielen? Dann gehe ich einmal spielen, dann gucke ich mir 10 YouTube-Videos an und dann will ich das jetzt Vollgas machen. Also ich glaube, langweilig wird es nicht, aber da kommt ja vielleicht auch noch irgendwie, kommt ja noch im Privatleben auch noch vor. Also mal schauen. Ich glaube, langweilig wird es nicht. Ja, aber so in die Richtung könnte es gehen. Aber Radfahren wird bleiben, auf jeden Fall. Das ist schon drin. Also, ja doch. Auf jeden Fall.
Da musst du auch irgendwie an den See kommen zum Angeln. Da musst du ja eventuell auch mit deinem Fahrrad dann irgendwie hin. Ne? auch irgendwie ganz gut.
Das und stimmt.
Bei Julian?
Ja, mir geht's ähnlich. Ich glaube auch, dass Radfahren immer ein großer Teil von mir sein wird, weil es das auch immer schon war. Es ist gerade eine schwierige Phase. Ich habe ja vorher gesagt, ich bin mit dem Studium fertig und jetzt mache ich, weiß nicht, wie man das bezeichnet, einen Gap hier, ein Übergangsjahr, wie auch immer. Ich genieße das Jahr und ich habe auch schon angefangen, so mich ein bisschen zu bewerben, auch auf Jobs in der Industrie, und das reizt mich schon, aber ich kann gar nicht sagen, ob das Ding ist für immer, und ich glaube, ich bin immer gut gefahren mit dem, ich lasse alles auf mich zukommen. Natürlich sollte man schon einen gewissen Weitblick haben, um nicht irgendwelche Chancen auszulassen, aber irgendwas mit Fahrrad wird, denke ich, immer sein, aber ich bin jetzt auch nicht so verschränkt, dass ich sage, nur noch Radfahren. Also es ist ein super interessantes Thema, aber noch sehr weit weg, zumindest aktuell gefühlt.
Wie ist es bei euch eigentlich? Ihr seid ja gerade auch, das ist ja schon ein großer Teil eures Lebens, wo viel Zeit reingeht.
Also bei mir ist auf jeden Fall dasselbe, glaube ich. Fahrradfahren wird irgendwie immer bleiben, weil mir macht alles am Fahrradfahren Spaß. Egal, ob ich mit dem EMTB fahre, mit dem Gravelbike, selbst mit dem Trekkingfahrrad habe ich irgendwie meinen Spaß. Und wenn ich in der Gegend irgendwie rumfahre. Also da weiß ich, das wird auch noch mit 80 funktionieren, dass man irgendwie mit dem Fahrrad darum fährt oder dann fliegt. Mal gucken, was bis dahin passiert alles. aber ansonsten, bei mir ist ja nicht so, dass ich Vollzeit-Content-Creator und so weiter bin, sondern ich bin ja eigentlich mehr oder minder noch Vollzeit-Angestellter und arbeite da ganz normal. Also von dem her wird es bei mir auch natürlich auch immer irgendwie bleiben, weiter arbeiten gehen zu müssen. Leider wirft es nicht so viel Geld ab, Content Creator, dass man das Leben lang irgendwie oder dass man sich dann irgendwann zur Ruhe setzen kann mit 50. Aber ja, am Ende Fahrradfahren wird da ein großer Teil bleiben und ich sehe es dann irgendwie genauso wie Julian. Das habe ich auch immer schon gemacht. Puh, keine Ahnung, geht eine Tür zu, geht die andere auf, dann schaue ich halt, was ich dann irgendwie weitermache, was mir Spaß macht und let's go irgendwie, dann springe ich halt irgendwie auf was anderes, aufs Nächste und keine Ahnung, bin da überhaupt gar nicht irgendwie festgelegt, sondern irgendwie muss immer Spaß machen, muss das Beste rausholen aus seiner Zeit.
Mir geht es tatsächlich ähnlich wie Linus, also ich bin auch, also Fahrradfahren wird bei mir auch bleiben, es geht mir aber genauso, dass wenn ich was Neues entdecke, ey, das musst du mir einmal zeigen. Und dann fresse ich mich da rein. Dann bin ich genauso wie du. Ich gucke mir 10.000 YouTube-Videos an und bin dann voll drin und habe voll Bock, das zu machen. Also ich glaube, bei mir ist, ich bin auch so ein Projektmensch, weißt du? So, ich glaube, wenn das Ding irgendwann nicht mehr ist, was ich da jetzt gerade mache, dann werde ich mir irgendeinen anderen Scheiß ausdenken. Dann werde ich halt das machen, irgendwie, keine Ahnung. Aber Fahrradfahren, denke ich auch, wird bleiben. Weil jedes Mal, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann hast du dieses Gefühl, das willst du halt einfach nicht mehr missen, so, ne?
Absolut. Ja, das cool. Ist immer so eine Sache. Wenn man zu viel Zeit hat oder Zeit hat, dann kommt da ein Projekt voll ums Eck und das nächste folgt. Also mal gucken.
Ja, eine Frage hätte ich nur noch zum Schluss, weil wir jetzt echt schon, also wir können noch ewig fragen. Ich habe noch einige Dinge im Petto. Vielleicht können wir nochmal irgendwann eine Episode machen.
Die müssen
wieder
trainieren, Toffer. Die müssen trainieren.
Ja, ich weiß, die müssen ran an
Müsli Training, abbiegen.
Müsli abbiegen, so Fahrräder schrauben. Aber so dieses ganze Thema EMTB Racing, das haben wir ja gar nicht behandelt. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Aber was die Leute vielleicht interessiert da draußen, auf welchen Rennen seid ihr dieses Jahr anzutreffen? Also wenn die Leute Bock haben, euch mal live von der Seite zuzujubeln, euch anzubrüllen, dass ihr nochmal ein bisschen mehr Gas gebt, wo seid ihr denn anzutreffen? Wo seid ihr vielleicht auch zusammen am Start? Was sind so Rennserien, die ihr fahren werdet für 25 oder wohin? Oder wo liegt euer Fokus sozusagen für dieses Jahr?
Hau du raus, Julian.
Okay. Also gemeinsam antreffen werdet ihr uns auf jeden Fall auf dem Bike-Festival Freiburg. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also so Festivals vor allem. Aber renntechnisch, also bei mir persönlich, ich bin für die Enduro One angemeldet in beiden Klassen. Also für das normale Biobike und fürs E-Bike. Ich will immer jedes Wochenende beide Rennen fahren. Weil das E-Bike-Rennen immer morgens ist und es geht nur 1,5 Stunden. Und wenn man das einmal schnell durchpresst, dann hat man noch genau 1/2 Stunde, um dann das Fahrrad zu wechseln. Das ist dieses Jahr mein Ziel, beide Serienwertungen parallel zu fahren. Oh. Und sonst ein paar Chili-Rennen, ein paar einzelne Rennen. Auf jeden Fall auf meiner Heimstrecke in Korb. Da gibt es immer ein Rennen, ein Downhill-Rennen. Da werde ich am Start sein. Genau.
Okay, stabil. bei mir, es steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich bin letztes Jahr, weil du es gerade angesprochen hast, den E-Weltcup gefahren und habe mich da qualifiziert für die Pro-Klasse. Bin auch ein Rennen gefahren, das wäre jetzt nochmal eine andere Story, die reißen wir mal nicht an. Aber die Qualifikationspunkte stehen für den Weltcup, für den normalen auch, weil ein E-Weltcup gibt es dieses Jahr nicht mehr. Da könnte ich ein paar Stops fahren und das wäre auch so das Ziel, bis Juni fit zu sein und schnell zu sein und da ein, zwei mitzufahren, einfach für die Erfahrung. Und der Weltcup ist gerade so ein bisschen, glaube ich, steht auf der Kippe, weiß nicht, wie lange es den noch gibt. Also es wäre einfach eine coole Nummer, da nochmal zwei, drei Rennen mitzunehmen und halt die Erfahrung zu haben. Ansonsten gleich wie Julian, Chilis, vielleicht ein, zwei Enduro Ones, vielleicht auch so ein Enduro One Doubleheader mit beiden Kategorien. Geil. Fürs Abenteuer. Da ist dann auch das Rennenfahren, glaube ich, irgendwann im Hintergrund. Du willst aber den Tag überleben. das wäre, glaube ich, cool. Und es gibt bei mir in der City den Ostalp-Giro, Rennrad, wie nennt man das? Radtourismusfahrt. Also so eine Art Rennradrennen, aber nicht mit ganz Renncharakter. Ich würde mich mal auf die dünnen Reifen wagen und da noch mitfahren. Das wäre so die Idee. Ja, alles andere guckt man ein bisschen, wie fit und wie schnell man ist am Ende vom Tag. Und dann wird es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber so in die okay. Richtung.
Ja, bei dem Chili-Rennen am Rechensee, das findet, glaube ich, auch am Rechensee eins statt, oder?
Ja.
Da sind wir vielleicht auch möglicherweise.
Ja, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Wo treffen wir uns denn zu viert eigentlich zum Rennenfahren?
Ja. Zum Rennen fahren sind wir ja nicht da.
Wir treffen uns, aber vielleicht tatsächlich am Rechen. Das könnte ja tatsächlich sein.
Also die Wahrscheinlichkeit steigt von Mal zu Mal. Es wäre auf jeden Fall cool. Dann sind wir die, die euch am Rand nach vorne brüllen und
ihr müsst euch schon
medial
mitfahren.
Begleiten.
Duo, da gibt es die Duo-Kategorien, das wäre doch was.
Ach du Scheiße. Oh Gott. Das weiß ich jetzt schon, das wäre jetzt absolute Chaos, glaube ich. Wenn wir zu zweit da irgendwo starten würden, das wäre, glaube ich, die Hölle.
Ich würde es mir anschauen.
Das glaube ich. Rischen war auf jeden Fall ein Mega-Event. Also das lohnt sich da anzureißen. Und übrigens, hab mal drüber nachgedacht, Toffer, wir haben uns, glaube ich, noch nie gesehen in echt. Aber Flo, dich habe ich schon mal getroffen und zwar am Reschenpass. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, du hast gesagt, ja, weiß ich, mit den Laufrädern. Das genau. Weiß ich noch wie heute. Total. Da hatte ich, habe ich mal wieder ein Laufrad, weißt wie es ist. Manchmal hat man einen kleinen Haker im Hinter. Das war auch ganz am Anfang. Da war ich das erste Mal, glaube ich, mit Giant am Rechen. Und da hast du noch gesagt, ey, komm mit runter, du kannst mir ein Laufrad ausleihen oder irgendwas.
Genau, ja, das weiß ich tatsächlich noch. Kurz vorm Ende und du hast dein Ding irgendwie durchgedengelt. Ja.
Ja, das weiß ich noch.
Junge.
So, also ich habe euch noch nie in live gesehen, aber ich würde es mal freuen. Vielleicht, ja,
das kriegen wir irgendwie hin.
Vielleicht fahren wir mal eine Runde. Seid ihr auch in Freiburg auf dem Bike-Festival?
Ja, vielleicht Freiburg einen Tag, nicht. Aber so 100%ig klar ist noch nicht. Ich glaube, zeitgleich ist ja auch Riva, gell?
Ja, aber Freiburg ist cooler.
Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, mal schauen.
Wir werden uns schon irgendwo mal über den Weg laufen in dem
Jahr.
Auf jeden
Fall.
Das Jahr ist noch lang.
Auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, hauen wir einen Hut drauf, oder?
Yes.
Machen wir einen Sack zu. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mega Spaß gemacht.
Ja, total, richtig geil. Und an die Leute geht's raus, wenn ihr Bock habt auf Racing und wissen wollt, wer ist der Schnellere von den beiden und wer startet bei welchem Race und wie läuft Doubleheader etc. pp., dann schaut auf jeden Fall bei dem Cops-Podcast rein. Schaut beim YouTube-Kanal rein, da wird bestimmt dieses Jahr auch noch richtig was passieren. Die Jungs sind jetzt motiviert.
So, pressure is on.
Ja, wird uns auf jeden Fall freuen und es lohnt sich absolut. Also wer Bock auf geilen Content, coole Sachen hat, da definitiv einschalten.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschö.
Ciao, ciao.